Was passiert in dieser Geschichte? Wir tauchen ein in diese Geschichte. Es ist eigentlich ein ganz normaler Morgen, wie wir ihn öfters lesen. Jesus kommt vom Ölberg, geht in den Tempel, setzt sich und lehrt die Menschen. Er lehrt die Menschen aus der Tora, aus dem Gesetz. Er redet über Gott, er erklärt die Wege Gottes und die Menschen werden angezogen. So wie auch heute Morgen eine Menschenmenge da sitzt, das Publikum, die Gottesdienstbesucher. So waren auch an diesem Morgen, als Jesus im Tempel war und lehrte, einige Menschen da, aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Und sie kommen in den Tempel, um Jesus zuzuhören. Denn wenn dieser Jesus lehrt, dann passiert etwas. Die Menschen merken, dass seine Worte anziehen, dass er Vollmacht hat, dass er Autorität hat. Und nicht nur die Volksmenge merkt es, sondern auch die anderen Gelehrten. Und dann kommen in dieser Geschichte die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist das geheime Versteck da hinten hinter der Treppe. Ich lege mal hier symbolisch einfach drei Steine in dieses Eck. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen und konfrontieren Jesus. Es geht ihnen nicht um die Frau, die sie mitbringen, sondern es geht ihnen darum, Jesus eine Falle zu stellen. Und sie machen es, indem sie jemanden mitbringen und eine Frau ins Zentrum dieser Geschichte hineinwerfen, die vielleicht total beschämt, vielleicht sogar nackt im Zentrum dieser Geschichte steht, denn, so lesen wir, sie ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Ich habe uns mal so ein Tuch mitgebracht, wie so ein Umhang. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Frau mit allem, was sie vielleicht noch anhatte, versucht hat, sich zu verstecken und irgendwie aus dieser Situation zu fliehen. Diese Frau da, sagen die Pharisäer, diese Frau da hat Ehebruch begangen. Und Jesus wird konfrontiert. Ihm wird eine Falle gestellt und jetzt ist die Frage, wie geht er damit um? Vers 3 nochmal gelesen. Während Jesus sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten und sie stellten sie in die Mitte. Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Ich denke, für viele von uns ist das eine bekannte Bibelgeschichte. Für andere neu. Auf jeden Fall eine Geschichte, in die es sich lohnt einzutauchen, denn es geht um Identität, es geht um Selbstzweifel. Wir werden entdecken, was diese Geschichte mit uns zu tun hat. Es geht um Sünde, um Konfrontation damit, um Vergebung, um Freispruch und neue Freiheit. Und es sind vier Perspektiven. Da ist Jesus, der vor den Menschen sitzt und lehrt. Da ist die Menschenmenge, die gespannt dieser ganzen Szene folgt und auf einmal hineingenommen wird. Das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus konfrontieren mit dieser Situation. Und da ist die Frau. Im Zentrum dieser Geschichte steht sie da, total beschämt, vielleicht nackt und ist gespannt, was jetzt passiert. Die Gesetzeslehrer konfrontieren Jesus, Vers 6, ist, glaube ich, ein Schlüsselvers, dort heißt es, damit wollten sie Jesus zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Jesus wird konfrontiert mit seiner Auslegung des Gesetzes. Die Frage ist, wie wird er reagieren? Es ist nichts Neues, dass Jesus eine Falle gestellt wird. Es ist auch nichts Neues, dass Jesus konfrontiert wird mit schwierigen Situationen, aber in dem Fall nutzen die Pharisäer und Gesetzeslehrer, um Jesus zu prüfen, eine zweifelhafte Methode. Denn diese Frau steht ja in der Mitte und Jesus wird herausgefordert. Was wird er tun? Wird er die Steinigung ablehnen? Damit stellt er sich gegen das Gesetz. Wird er die Steinigung befürworten? Was ist dann mit seinem Ruf als Freund der Sünder und Zöllner, als der, der so anders umgeht mit den Menschen und jeder sich von ihm angezogen fühlt? Jesus ist in einer Zwickmühle und so tragisch es ist, es geht nicht um die Frau, es geht auch nicht um ihren Ehebruch, sondern es geht darum, wie Jesus reagiert. Klar ist, die Frau hat Ehebruch begangen und das verdient nach dem jüdischen Gesetz die Todesstrafe. Klar ist aber auch, dass der Mann fehlt, der eigentlich an ihrer Seite wäre und auch dort in dieser Situation an ihrer Seite sein müsste. Klar ist auch, dass das jüdische Gesetz nicht einfach Steinigung fordert, weil es so sein sollte, sondern es ist eine Weisung zum Leben. Die Tora schenkt eine Perspektive zum Leben, Weisung zum Leben. Klar ist, dass Ehebruch nicht einfach vertuscht und unter den Teppich gekehrt werden kann. Klar ist, dass die Zeugen, die ersten Zeugen, die diesen Ehebruch erwischt haben, müssten die ersten Personen sein, die die Steine werfen. Und wenn jemand eine Falschaussage im Gesetz trifft oder in einer Anklage, dann würde die Person genau dieselbe Strafe treffen, Steinigung. Das heißt, das Gesetz sieht nicht einfach willkürliche Steinigung vor, sondern der Weg dorthin sind ganz viele Etappen. Es ist eine Weisung zum Leben. Und zur Zeit Jesu war es nicht üblich, Steinigungen zu vollziehen, aber die Pharisäer und Gesetzeslehrer nutzen das, um Jesus zu konfrontieren. Wie wird er das Gesetz Moses auslegen? Sie wollen ihm eine Falle stellen und es ist gut, dass sie Jesus prüfen, denn er ist der Lehrer, er ist ein Rabbi, er lehrt die Menschen und Menschen fühlen sich von ihm angezogen. Es ist gut, dass Jesus geprüft wird, aber die Methode ist zweifelhaft und ihr Herz war verhärtet. Wie geht Jesus um mit dieser Zwickmühle, in der er ist? Wie wird er handeln? Wie entscheidet er? Was macht er? Ich denke, wir können lernen für jede Stresssituation, in der wir uns befinden. Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Er hat nicht die Leute ignoriert, aber er ist nicht direkt darauf eingesprungen, sondern hat erstmal Ruhe reingebracht. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu interpretieren. Er schreibt mit dem Finger in den Staub. Vielleicht schreibt er das Gesetz in den Staub oder die Gesetze. Vielleicht schreibt er ganz bewusst mit dem Finger in den Boden, weil es uns erinnert an die Gesetzestafeln, die vom Finger Gottes geschrieben wurden. Auf jeden Fall hält er die Ankläger hin, er bringt Ruhe rein, er wendet den Fokus weg von der Frau hin auf Jesus. Und die Gesetzeslehrer lassen nicht locker und sagen, Jesus, komm, jetzt rück schon raus, wie wirst du entscheiden und was passiert mit der Volksmenge? Manche gehen vielleicht weg, weil es ihnen zu dramatisch ist. Andere holen Steine, weil sie sich bereit machen für die Steinigung. Und wiederum der große Teil ist gespannt, was wird passieren, wie wird Jesus entscheiden. Und dann ein Mann, ein Wort. Vers 7, Jesus richtete sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Ja, ihr könnt steinigen. Legt los. Wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und wenn Jesus spricht, dann bleibt es nicht ohne Wirkung. So lesen wir weiter. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Die Pharisäer werfen nicht den ersten Stein, sondern gehen den ersten Schritt. Ertappt von ihrer eigenen Sünde, überwindet sich keiner zu werfen, sondern einer nach dem anderen verlässt diese Szene. Und auf einmal sind nur noch zwei Personen da. Jesus und die Frau. Jesus und die Frau. Und Jesus fragt diese Frau, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Und sie antwortet, niemand, Herr. Und Jesus antwortet ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Hat dich niemand verurteilt? Keiner, Herr. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Jesus spricht diese Frau frei. Was lernen wir von dieser Geschichte? Wo stehen wir? Was bedeutet diese Geschichte für uns heute? Ich möchte es zusammenfassen mit folgendem Satz. Derjenige, der uns verurteilen könnte, spricht uns frei. Der Einzige, der ohne Sünde ist und den Stein werfen könnte, spricht frei. Jesus Christus übergeht das Gesetz nicht, Er löst es auch nicht auf, sondern er erfüllt es. Ehebruch kann nicht übergangen werden, nicht vertuscht, nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Dafür ist Gott die Ehe zu wichtig, dafür ist Gott Treue zu wichtig. Jesus Christus übergeht das Gesetz nicht. Er ist der Einzige, der ohne Sünde und Schuld geblieben ist. Er könnte einen Stein werfen, aber tut es nicht. Stattdessen ist Jesus Christus derjenige, der die Strafe auf sich nimmt in seinem Tod am Kreuz. Der Ehebruch wurde bestraft. Jesus hat das Urteil getragen. Die Schuld wurde beglichen. Jesus hat das Urteil getragen. Und die Steine wurden geworfen, aber nicht auf die Frau, sondern auf Jesus. Er hat sie getragen. Er hat das Gesetz erfüllt in seinem Tod am Kreuz. Und es war der Plan der Gesetzeslehrer, ihm eine Falle zu stellen, um ihn anklagen zu können. Doch statt ihn anzuklagen und die ersten Steine zu werfen, gehen sie die ersten Schritte weg vom Tempel. Und diese Situation, wo zwei Personen noch übrig bleiben, Jesus und die Frau, erinnert uns auch an die Situation, in der jeder von uns steht und stehen wird. Denn diese 1:1 Begegnung zwischen Jesus und der Ehebrecherin ist nicht nur eine Begegnung der beiden, sondern auch jeden von uns erwartet diese Situation. Auf uns wartet der Tag, an dem wir vor dem jüngsten Gericht stehen werden, an dem wir vor Gott stehen werden. Und wenn wir uns an das Wort von Jesus Christus hängen, dann erwartet uns keine Verurteilung, sondern Freispruch und Vergebung. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind freigesprochen in Jesus Christus. Was uns von Gott trennte, hat Jesus auf sich genommen. Wenn wir uns aber nicht an das Wort von Jesus hängen, dann ist unser Urteil bereits gesprochen. Ich verurteile dich auch nicht, sagt Jesus zu der Frau. Und dieser Satz hat Jesus das Leben gekostet. Sein Leben gekostet. Er hat sein Leben gegeben für unsere Freiheit. Er hat die Strafe getragen, damit wir sie nicht tragen müssen. Und jeder von euch findet unter seinem Stuhl so einen kleinen Stein. Vielleicht habt ihr das bereits gemerkt. Wenn es möglich ist, ihr dürft den gerne mal hochholen und einfach mal in die Hand nehmen, um ihn mal so zu fühlen. So ein Stein, wie ihn in der Hand hebt, erinnert nicht nur an die Szene der Steinigung oder die potenzielle Steinigung, wo wir lesen von der Frau, sondern erinnert uns auch an das Gewicht, an die Last der Schuld. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier und spürt auch das aus dem eigenen Leben, dass es Dinge gibt, die schwer sind. Schuld, die mitgeht, die einem hinterhergeht. Und der Freispruch Gottes gilt. Und wir sind eingeladen, und ich werde das auch nochmal erklären, auch nach dem Gottesdienst seid ihr eingeladen, diesen Stein, den ihr in der Hand habt, hier vorne ans Kreuz zu bringen, abzulegen, loszulassen und den Freispruch von Jesus ganz persönlich anzunehmen und mitzunehmen. Hier ist ein Vers auf diesem Zettel aus Römer 8, Vers 1. So gibt es keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Und ich möchte mit euch anschauen, wie kommen wir in diese Freiheit, wie können wir Vergebung erfahren, diesen Freispruch Jesu in unserem Leben annehmen. Ich möchte mit euch 4 Schritte anschauen, 4 Schritte in die Freiheit, abgeleitet von der Ehebrecherin. Und Schritt Nummer 1, ich erkenne, dass ich falsch unterwegs bin. Um in diese Freiheit zu kommen, die Gott für uns vorbereitet hat, müssen wir erkennen, dass wir darin nicht unterwegs sind. Und das kommt nicht aus uns, sondern ist Wirken des Heiligen Geistes, der uns zeigt, wo wir mit Sünde in unserem Leben konfrontiert sind, wo wir Lasten tragen, die wir nicht tragen müssen, wo wir Lügen glauben, die nicht der Wahrheit Gottes entsprechen. wo wir nicht frei als Kinder Gottes leben. Johannes 16, Vers 8 heißt es, der Heilige Geist wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über das Gericht und über die Gerechtigkeit. Der Heilige Geist deckt Ungutes in unserem Leben auf, wo wir beten, Herr, zeige mir, wo ich auf falschem Weg bin. Es ist Aufgabe und Wirken des Heiligen Geistes uns, diese Steine zu zeigen, die wir in der Hand halten. Vielleicht halten wir sie gegen uns in der Hand, weil wir uns selber nicht vergeben können, was auch immer passiert ist. Vielleicht halten wir sie gegen andere in der Hand, Form von Anklage. Vielleicht halten wir sie auch im Blick auf Gott in der Hand, weil er nicht eingreift, weil er nicht so wirkt, wie wir es erhofft oder erbetet haben. Und der Heilige Geist ist es, der uns diese Steine zeigt und aufdeckt. Und er tut es, um uns zu rufen, kehre um, kehre um. Und unser Umgang mit dieser Stimme entscheidet, wie sensibel wir auf Gottes Reden reagieren. Das ist wie bei einem großen Schiff, wenn der Kapitän den Kurs um nur ein paar Grad ändert, werden die Passagiere es nicht merken, aber sie werden am Ende an einem anderen Zielort ankommen. Und so ist Sünde auch Zielverfehlungen in unserem Leben, kleine oder große Kursänderungen, die uns am Ende an einem anderen Zielort ankommen lassen, nicht dort, wo wir sein wollen. Wie kommen wir in die Freiheit? Wir müssen erkennen, dass wir darin nicht unterwegs sind, wo wir falsch unterwegs sind. Gott fragen, Herr, weise mich, zeige mir, wo ich auf falschem Weg bin. Und dann Schritt Nummer 2, ich gestehe ein, dass ich Vergebung brauche und bekenne. Wenn uns solche Steine bewusst werden, die wir in der Hand halten, dann nicht, damit wir sie weiter in der Hand halten, sondern damit wir sie ehrlich vor Gott ausbreiten. Bekennen und eingestehen. Damit aus dem Dunkeln herausgeholt wird, was im Licht nicht mehr gilt, was freigesprochen wird und vergeben wird. Bekennen heißt aussprechen, eingestehen, ehrlich alles vor Gott bringen. Und dann Schritt Nummer 3, ich nehme Gnade an. Ich lasse mich ganz in Gottes Hand fallen, so wie diese Ehebrecherin 1:1 Begegnung mit Jesus hatte, nackt vor Jesus steht und nicht verurteilt wird, sondern freigesprochen wird. So heißt, ich nehme Gnade an, auch ich lege den Stein am Kreuz ab und ich lasse ihn am Kreuz. Und ich, das Einzige, worauf ich mich berufe, ist, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, ausreicht. Dass es genügt. Dass seine Gnade allein genügt. Dass ich nichts dafür tun muss und nichts dafür tun kann, außer mich in Gottes Hand zu werfen mit allem, was ich bin und zu sagen, ich baue darauf, ich setze mein Vertrauen, Gott, auf deine Gnade. Ich setze mein Vertrauen, dass dein Wort gilt. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Er hat das Urteil getragen, damit wir es nicht tragen müssen. Das heißt, ich nehme Gnade an. Mit allem, was ich habe, hänge ich mich an Jesus Christus. Und das ist das Einzige, wovon ich abhängig bin. Gnade ist das unverdienteste Geschenk, sich ganz in Gottes Hand fallen zu lassen. Und es liegt so eine Kraft darin, das nicht nur alleine für sich zu tun, sondern mit Geschwistern. Wenn andere Menschen einem zusprechen, ja, das Wort Gottes gilt und es gilt für dich in deinem Leben, mit deiner Situation, Sünde zu bekennen und den Freispruch Gottes zuzusprechen, im Gebet, im Abendmahl, im Gespräch mit Geschwistern. Und dann Schritt Nummer 4, wir bleiben da nicht stehen, sondern so wie Jesus dieser Frau sagt, und jetzt geh und sündige hinfort nicht mehr. Weitergehen und aus der Kraft Gottes leben. Das heißt nicht, dass nie wieder wir konfrontiert sind mit schwierigen Situationen oder keine Sünde mehr haben in unserem Leben, aber wir wissen, wo wir sie ablegen und schnell sein darin, sensibel sein darin, schon im Kleinsten auf den Heiligen Geist hören und Sünde bekennen und ablegen und weitergehen als Kind Gottes, vergeben und freigesprochen und leben und anderen diese gute Botschaft bringen. Ein praktisches Gebet aus diesen vier Schritten kann wie folgt lauten: Gott, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wo ich auf falschen Wegen unterwegs bin. Erkennen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich gestehe ein, dass ich Vergebung brauche und bekenne. Ich stelle mich vor das Kreuz und bekenne: Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und ich spreche es offen und ehrlich vor dir aus. Ich nehme deine Gnade an. Ich bekenne mich zu dir. Ich nehme deine Gnade an. Ich vertraue auf dich. Ich glaube an dich. Und ich gehe weiter. Ich lebe mit dir. Ich möchte uns einen Moment der Stille geben, wo jeder für sich überlegen kann, auch bewusst beten kann. Und wie ich bereits gesagt habe, ihr seid eingeladen, im Anschluss an den Gottesdienst euren Stein zu nehmen und hier nach vorne zu gehen, abzulegen und den Freispruch, das Wort aus Römer 8, Vers 1 mitzunehmen und die Schuld am Kreuz zu lassen, wo Jesus bezahlt hat. Denn sein Wort gilt und sein Freispruch gilt. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen.